Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen.
Was willst du noch machen? Was willst du noch sehen? Was willst du bewegen? Und wohin willst du gehen? Wofür bist du dankbar? Was hast du schon erreicht? Fiel dir das schwer oder kannst du noch viel mehr vielleicht? Kannst du am Ende sagen, es war ein schönes Leben? Ich hab genug bekommen und alles gegeben. Doch bis es soweit ist, werde ich nicht länger warten. Ab heute folgen Taten. Ich schieb nichts mehr auf meine Bucketlist. Ich leg jetzt los, bevor alles im Eimer ist. Am Ende blick ich froh auf mein Leben zurück. Will alles nochmal genauso, jeden einzelnen Schritt. Ich schieb nichts mehr auf meine Bucketlist. Ich leg jetzt los, bevor alles im Eimer ist. Am Ende blick ich froh auf mein Leben zurück. Will alles nochmal genauso, jeden einzelnen Schritt.
Der Rückblick aufs Leben, auf das, was schon hinter uns liegt, das bewusste Erleben der Gegenwart und die Bucketlist, also die Vorhaben, die wir vielleicht noch verwirklichen wollen, bevor der Tod uns ereilt. Diese Gedanken streifen uns vielleicht im November häufiger als sonst. Sie sind heute an Allerheiligen bzw. morgen an aller Seelen besonders spürbar und sichtbar, wenn viele Katholiken Kerzen auf die Gräber ihrer Liebsten stellen und den Friedhof in ein Lichtermeer verwandeln. Im ganzen Monat November mit Allerheiligen, aller Seelen, Volkstrauertag und Totensonntag werden wir besonders mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert. Denken an Verstorbene, ihre Spuren, die sie hinterlassen haben und was von uns vielleicht einmal bleibt. Bewusst leben, unser Umgang mit der Vergänglichkeit, ist unsere heutige Ausgabe der Lebenszeit überschrieben und macht unsere Lebenszeit selbst zum Thema. Die begrenzte, deren Endlichkeit wir eigentlich ganz gerne verdrängen. Denn Vergänglichkeit ist keine Option, die wir wählen oder ablehnen können, sondern eine existenzielle Herausforderung. Naja, und spätestens, wenn Angehörige oder wir selbst lebensbedrohlich erkrankt sind, wird uns schmerzlich bewusst, dass der Tod zum Leben dazugehört. Aber auch bei kleineren Abschieden und mit zunehmendem Älterwerden rückt der Gedanke an den Tod näher, müssen wir uns irgendwann der eigenen Verletzlichkeit und Sterblichkeit stellen. Einigen gibt vielleicht die Religion Halt bei der Frage, wie wir mit dem Tod umgehen. Doch das ist ja nicht immer selbstverständlich, so wie früher vielleicht. Inwieweit bestimmt das Leben bzw. das Ende unser Leben? Können wir den Tod in unseren Alltag so integrieren, dass wir ihm gelassener entgegensehen können? Und wie ist Ihr ganz persönlicher Umgang mit diesem Thema? Welche Erfahrungen und Strategien haben Sie? Wir sind gespannt. Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder senden Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne können Sie dort auch Ihre Telefonnummer hinterlassen und wir rufen Sie dann, wenn gewünscht, zurück. Wir diskutieren heute mit Dr. Ina Schmidt aus Hamburg, die heute zugeschaltet ist aus Zürich. Sie ist Philosophin und Autorin des Buches Über die Vergänglichkeit, eine Philosophie des Abschieds. Einen schönen guten Morgen nach Zürich.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schmidt. Und eben dort am Telefon begrüße ich Dr. Jürgen Grieser. Er ist Psychologe und Autor des Buches Der Tod und das Leben – Vergänglichkeit als Chance zur Entwicklung von Lebendigkeit. Guten Morgen, Herr Grieser.
Guten Tag, Frau Hinrichs.
Guten Morgen. Und bei mir im Studio ist David Roth. Er ist Trauerbegleiter und Bestattungsunternehmer aus Bergisch Gladbach. Herzlich willkommen, Herr Roth.
Guten Morgen.
Wie gehen Sie mit dem Thema Vergänglichkeit um? Bevor ich Ihnen diese Frage stelle, hat meine Kollegin Eva-Maria Götz Passanten auf der Straße danach gefragt. Und die haben zunächst ganz schön gezuckt bei der Frage. Viele wollten nichts sagen, andere haben sich der Vergänglichkeitsfrage dann doch gestellt. Und wie sie ihr begegnen.
Eigentlich ganz gelassen. Ich bin schon seit 7 Jahren Witwe und ich freue mich, wenn ich ihn wiedersehen kann.
Momente nicht verschwinden lassen. Die versuchen irgendwie im Gedächtnis zu behalten und immer wieder kommen zu lassen und nochmal zu entfalten dann auch noch in der Erinnerung. Es ist schwer. Vergänglichkeit bedeutet ja auch loslassen. Es sollte aber auch Anlass sein, sich zu erinnern.
Für mich rückt es irgendwie immer näher. Man denkt ständig darüber mal nach. Früher war das alles weit weg. Gar kein Thema. Es ist schön, dass wir so alt werden heutzutage oder die meisten so alt werden. Man muss dankbar sein, wenn man kaum krank ist im späteren Alter.
Wenn man so alt ist wie ich, knapp an 80, beschäftigt man sich schon damit.
Aber ich sehe das gelassen, weil das gehört dazu. Man muss sich darauf einstellen und irgendwann ist es soweit.
Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir oft sehr schwer, weil wir machen eigentlich viel zu wenig oder sind nicht spontan genug. Immer denken wir zu viel. Das ist eigentlich das Problem. Wir sollten mehr leben statt denken.
Wahrscheinlich erstmal verdrängen und natürlich dementsprechend versuchen, ein bisschen zu schauen, dass man sich halt bewusster wird in allem.
Und dass man sein Leben gestaltet, das muss man angesichts der Vergänglichkeit schon in Betracht ziehen.
Wir sind alle vergänglich, oder? Ich habe keine Angst davor. Es kommt, was kommt. Irgendwo ist unser Weg vorgezeichnet.
Das ist eine gute Frage, aber ich mache mir darum keine Gedanken, weil es mir persönlich, gesundheitlich nicht gut geht und ich dann immer positiv in den nächsten Tag gehe.
Ja, das war eine ganze Spannbreite von Eindrücken zum Thema Vergänglichkeit. Frau Schmidt, Sie beschäftigen sich aus philosophischer Sicht mit dem Thema, aber sind natürlich wie jeder Mensch auch persönlich mit dieser Frage konfrontiert. Wieso ist es für Sie wichtig, sich mit dem Thema Vergänglichkeit zu beschäftigen?
Ach, aus ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Also ich glaube, für mich ist das Thema Altern tatsächlich jetzt im Moment das, was mich so ein bisschen in die Richtung gebracht hat. Das Älterwerden der eigenen Kinder, dass sich fragen, was soll noch kommen, die Möglichkeit aber auch gleichzeitig auf Dinge zurückzublicken, die ich nicht mehr muss, die sich schon entwickelt haben durften. Und da hat sich wirklich eine ganz persönliche Frage irgendwann daraus entwickelt, sich zu überlegen, wie kommen und gehen eigentlich Dinge und wie haben diese Vergänglichkeiten, die einem im Leben begegnen und die natürlich auch etwas mit Abschied nehmen zu tun haben, der nicht immer gewünscht und immer nicht schön, also nicht zwingend schön sein muss, aber auch sein kann. Wie hat das eigentlich einen Bezug oder welche Verbindung gibt es da zu einer finalen Vergänglichkeit, die dann irgendwann mal mit dem Tod und dem Sterben auf uns alle warten wird?
Macht Ihnen das Thema selber auch Angst?
Ja, also es macht mir auf jeden Fall Angst. Und ich glaube, deswegen war das Buch für mich persönlich auch so wichtig, weil ich tatsächlich eine Form vielleicht gefunden habe, mich auch in dem Schreiben und in dem Auseinandersetzen und auch in den Gesprächen, die ich dazu geführt habe, selber so ein bisschen leichter zu verorten und mich auch mit dieser Angst anders zu arrangieren.
Herr Grieser, Sie sind als Psychologe mit dem Thema Vergänglichkeit betraut. Sie haben da auch ein Buch darüber geschrieben. Wie wichtig ist dieses Thema für Sie persönlich?
Ja, ich bin jetzt ein Beispiel dafür, dass wenn man früh im Leben schon mit dem Tod konfrontiert wird, bei mir starb mein Vater früh, dann begleitet einen das beispielsweise häufiger. Man trifft immer wieder auf diese Frage nach dem Tod, nach der Gefährdung des Lebens. Wenn man Glück hat und man hat nicht so Erlebnisse, dann kann man vielleicht ziemlich lang die Dinge von sich weghalten. Mir ging es ähnlich wie Frau Schmid wahrscheinlich, also so in der Mitte des Lebens. Ich dachte, aus dem fachlichen Interesse heraus beschäftige ich mich auch noch damit, was macht eigentlich der Tod. Und dann habe ich mich 4 Jahre damit beschäftigt, ein Buch geschrieben und gemerkt, das ist gar nicht ein fachliches Interesse, das geht darum, dass ich die Notwendigkeit verspüre, meine eigenen Denkmöglichkeiten über den Tod und meine Haltung dazu weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, einfach sozusagen das zuzulassen, wenn der Gedanke auftaucht, sich damit zu beschäftigen. Ich war überrascht, dass so viele der befragten Passanten sagen, ich glaube, jeder Zweite sagte, ja, ganz gelassen. Ich stelle mir vor, das war vielleicht auf einer Einkaufsstraße in Köln oder so. Und interessant wäre, wenn man die Menschen nachts befragen würde. Ne? Nachts, sagte der C.G. Jung, sagte das, naja, am Tag, da hat man so seine Abwehr gegen all diese Gedanken, da kann man schon gelassen sein. Aber nachts alleine, dann kriecht die Angst die Wände hoch und fällt uns von der Decke auf den Kopf. Ne? Also das ist je nachdem auch noch eine andere Situation. Wenn ich in einer belebten Umgebung bin, mit jemand rede, fühlt sich meine Angst sehr viel anders an, als wenn ich vielleicht alleine bin. Ne?
Mhm. Das haben wir jetzt noch nicht experimentiert mit nächtlichen Umfragen, aber vielleicht wäre das nochmal was ganz anderes. Es zeigt ja, dass wir uns in einem bestimmten Alter vielleicht verstärkt mit dem Thema beschäftigen, in der Mitte des Lebens, vielleicht auch an verschiedenen Tageszeitpunkten. Herr Roth, Sie haben dieses Thema fast täglich auf Ihrem Zettel als Trauerbegleiter und Bestattungsunternehmer. Sie sind mit dem Tod groß geworden.
So ziemlich. Also meine Eltern wurden eher zufällig Bestatter, wie ich so 5 Jahre alt war. Aber ich habe halt auch davor, wir sind eine ziemlich große Familie, da hatte ich das Glück, dass ich einfach mitgenommen wurde, auch als kleines Kind zu Trauerfeiern, nachher auch zum Kaffee oder bei uns sagt man ja eigentlich fast das Fellversaufen. Das wurden kleine Feste und das hatte halt immer so einen gewissen Dualismus, aber auch eine große Normalität. Und ich habe dann eigentlich erst spät gemerkt, dass das draußen nicht so normal gesehen wird, eigentlich erst im Studium und bei einem anderen Bestattungshaus, dass das halt immer so was Makaberes hatte. Und ja, gerade dieses entspannte Wissen, dass man damit umgehen kann, das ist eigentlich so das, was mich an dem Thema so fasziniert, wenn ich natürlich gerade auch bei Menschen, die noch nie mit diesem Thema befasst waren, sehe, wie diese Entwicklung vorangeht und man nachher durchaus gerade in dem Wissen um Vergänglichkeit, in dem Befassen mit Erinnerung, man eigentlich wieder zu einer großen Zufriedenheit, Lebensfreude, Lebenslust kommen kann.
Hat das auch Ihren persönlichen Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit geprägt?
Sehr, also ich gehe in jeden Tag mit großem, großem Zutrauen und doch, also kann das auch sehr genießen in dem Wissen, dass es mir heute halt gerade gut geht.
Genau, das bewusste Leben, was ja auch immer gesagt wird im Teil dieses Themas mit der Endlichkeit des Lebens. Und gleichzeitig, was wir ja auch gemerkt haben, oder was Frau Götz bei der Umfrage gemerkt hat, vielen gehen auch diesem Thema aus dem Weg, wollen dazu nichts sagen. Ist es noch so ein Tabu? Verdrängen wir dieses Thema noch gerne? Oder ist es schon wieder etwas stärker auch ins öffentliche Bewusstsein getragen worden? Frau Schmidt, was sagen Sie dazu?
Ja, ich erlebe das relativ ambivalent. Also ich habe schon den Eindruck, dass es eine große Präsenz des Themas gibt. Also auch allein schon, wenn wir den Fernseher einschalten oder wenn wir Krimis lesen oder wenn wir im Internet stöbern, dann begegnet uns ja eigentlich Tod und Sterben an jeder Ecke. Und es gibt auch mittlerweile viel Auseinandersetzung, zumindest in schriftlicher Form damit. Also Bücher, die geschrieben werden und sehr aktuell auch versuchen, sich dem Prozess oder sich dem Umgang mit Vergänglichkeit zu nähern. Was mir aber trotzdem immer wieder auffällt, ist auch im Gespräch mit Freunden oder innerhalb der Familie, dass das dann häufig nicht zu einem wirklich persönlichen Gespräch mit sich selbst oder eben mit Angehörigen oder Freunden führt, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da haben wir, glaube ich, noch viel Luft nach oben, um sich zu fragen. Und das fand ich sehr schön, was Herr Roth sagte, dass das zu einer viel normaleren Umgangsform werden kann. Also, dass wir den Tod wirklich in all seinen großen und kleinen Formen wirklich zu uns an den Tisch holen und dann gleichzeitig versuchen, auch die Ängste und die Schwierigkeiten, die wir damit haben, vielleicht gemeinsam auch ein bisschen erträglicher zu machen.
Mhm. Herr Krise, wie erleben Sie das auch als Psychologe, als Therapeut? Spielt das Thema Vergänglichkeit dort eine Rolle oder wird es auch tabuisiert?
Also insgesamt ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, ob ein Thema mehr präsent ist, wenn man sich selber mit dem Thema beschäftigt. Das ging mir noch bei jedem Thema so. Wenn ich mich mit beschäftige, denke ich zuerst, ich bin der Einzige, der sich dafür interessiert. Nach einiger Zeit denke ich, alle beschäftigen sich mit dem. Und beim Thema Tod hätte ich aber doch die Meinung, dass in den letzten Jahren sich mehr Menschen damit beschäftigen. Man sieht das, es gibt mehr Bücher zu dem Thema, es gibt beispielsweise Kunstaktionen um Friedhöfe herum. Beispielsweise in Zürich gibt es neuerdings einen Trauerautomat am größten Friedhof. Das ist eine künstlerische Aktion. Oder es gibt nächtliche Führungen auf dem Friedhof. Also es gibt einen Man beschäftigt sich mehr mit dem Thema einerseits und das betrifft vielleicht eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich vielleicht mehr damit beschäftigen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass natürlich das Thema Tod eigentlich dermaßen überall präsent ist, dass es gewissermaßen eine gewisse Dumpfheit dem Thema gegenüber vielleicht auch gibt. Also amerikanische Sozialpsychologen haben mal ausgezählt und kamen drauf, dass ein 18-jähriger Amerikaner, bis der 18 ist, der hat im Fernsehen oder in Filmen bis dahin, ich glaube, 18.000 Morde gesehen, ne? Also wenn man sich das so vorstellt, man ist so umgeben von dem Thema Tod eigentlich und so habituell damit beschäftigt, das nicht jedes Mal wahrnehmen zu müssen, dass sich das irgendwie sehr widerspricht. Ne? Man braucht sozusagen eine besondere Situation, um wirklich offen und wie die Frau Schmidt sagt, erstaunlicherweise sehr wenig spricht man mit Freunden über den Tod. Ne? Also es gibt da sozusagen sehr wenig Kultur bisher, wie man im privaten Rahmen oder auch im öffentlichen wirklich sorgfältig mit dem Thema umgehen kann. Und dann auch die, die das jetzt vielleicht mehr machen. Es ist immer die Frage, man kann ein Thema gewissermaßen, man kann drüber sprechen und man kann es verstanden haben und an sich herangelassen haben oder doch nicht. Ne? Das ist immer beides möglich, ist schwer zu beurteilen.
Ja, das Sprechen über die Vergänglichkeit, ist das bei Ihnen, Herr Roth, präsenter natürlich?
Also so wie gerade gesagt wurde, das hat natürlich immer eine gewisse Ambivalenz und ich glaube eigentlich auch, dass da eine gewisse Schere auseinandergeht. Den realen Tod, den kennt man ja so im Alltag nicht mehr. Man sieht jeden Tag 250, 500 Verstorbene. Mein Vater hatte so die Ansicht, dass Jugendliche heute perfekt wüssten, wie man jemanden mit einer Kettensäge filetieren kann. Aber wenn der Opa stirbt, dafür sind die alle viel zu sensibel. Und in der Realität, dadurch, dass das Thema nicht vorkommt, dass ein Bestatter vor 8 Uhr morgens oder nach 8 Uhr abends in einem Altenheim eine Überführung machen soll, damit bloß keiner mitbekommt, dass an so einem Ort gestorben wird oder ein Verstorbener direkt, die meisten sterben ja im Krankenhaus, direkt in die Prosektur unten aus dem Blick aller gebracht wird, dadurch ist das nicht mehr präsent. Nun ist es bei mir natürlich so, wir leben so eine kleine Utopie bei uns in Bergisch Gladbach an dem Haus auf dem Gelände. Ich habe so an die 20.000 Besucher oder mehr, die jedes Jahr, also wahrscheinlich viel mehr momentan, die jedes Jahr zu uns kommen, zu Konzerten auf dem Friedhof, freiwillig mit uns über das Thema zu sprechen, Jugendliche, mit denen ich zu einem Verstorbenen gehe, wenn das erlaubt ist, oder ganz vieles andere. Und wo ich natürlich eigentlich tagtäglich in diesem Begriff bin, mich damit zu befassen. Aber genauso erlebe ich natürlich auch Menschen, jetzt so halb freiwillig, sage ich jetzt mal, im Rahmen ihrer Ausbildung vielleicht zu uns kommen.
Was sind das für Menschen?
Die zum Beispiel in der Ausbildung zur Krankenpflege sind, die Jungpriester des Bistums Köln oder Schüler, die ja so eine gewisse Grundgesamtheit darstellen. Und wo ich dann erstmal natürlich auch sehr viel, wie soll ich das sagen, eine große Sprachlosigkeit sehe oder die Lehrer sagen in der Regel, dass die Klassen selten so ruhig sind wie bei mir, weil dieses Thema halt ihnen nicht so vertraut ist. Und wo ich dann auf der anderen Seite natürlich über dieses Befassen oder ich erzähle dann natürlich auch viele Geschichten oder versuche halt so ein bisschen vielleicht Denkanstöße zu geben, dass man das auch aus einer anderen Richtung bedenken kann, dass es jetzt nicht nur um Pflicht, notwendige Tätigkeiten und sehr traurig sein geht, sondern halt hauptsächlich um Liebe oder was war besonders an dem anderen, dass ich merke, wie dann gerade auch durch das Befassen so ein, ja, fortschreitendes Auftauen, sage ich jetzt mal, geschieht oder man dann auch anfängt, ich versuche dann ja auch eine gewisse Fröhlichkeit da reinzubringen, dass gelacht wird oder dass man überhaupt mal wagt zu fragen. Und das ist für mich dann eigentlich immer das Schöne, wir haben ja auch jetzt, sage ich mal, so experimentell einen Kindergarten bei uns auf den Friedhof gesetzt, dass es dort halt so ist, die einzige Regel, die ich mit der AWO ausgemacht habe, ist, dass das Thema nicht ausgespart wird. Die können jeden Tag aussuchen, was sie machen und sie wissen einfach, sie sind willkommen, sie dürfen überall hin, sie dürfen über alles sprechen und dann fangen die an, Fragen zu stellen und man erlebt so eine große Normalität.
Das heißt, es kommt mitten ins Leben herein, auch schon
im, da ist viel Leben drin.
Im sehr jungen Alter. Ich habe hier eine Mail bekommen aus der Schweiz von Raffaele Schacher mit den folgenden Zeilen. Seit vielen Jahren liegen auf meinem Schreibtisch ein Totenkopf, eine Sanduhr und täglich eine Rose. Unterschiedliche Symbole für das Carpe Diem. Nutze den Tag und pflücke die Knospe. Nur das Jetzt gehört dir ganz. Vielleicht ein ganz schöner Abschluss der ersten halben Stunde. Wir werden nachher weiterreden nach den Nachrichten. Bewusst leben, unser Umgang mit der Vergänglichkeit, und wir sind auch gespannt auf Ihren ganz persönlichen Umgang damit. Ist das ein Thema, was Sie beschäftigt, dem Sie sich stellen? Welche Erfahrungen haben Sie damit? Rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 4464 4464, oder senden Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Lebenszeit meldet sich zurück mit Dörte Hinrichs am Mikrofon.
Ich hoffe, es ist noch lange hin, bis der Vorhang für mich fällt, bis mich unsere Mutter Erde wieder in den Schoß bestellt. Doch wenn es dann soweit ist, dass ich nicht mehr bei euch bin, habe ich eine große Bitte, denn nur das macht für mich Sinn. Haut mir kein Stein, schlagt mir kein Kreuz und macht mir keine Kerzen an. Brennt mich lichterloh zu Asche, trink ein Bier auf mich und dann lest mir bitte keine Messe, legt kein Kranz, wohin ich stand, sondern baut mir dort ein Schankhaus und tanzt auf meinem Grab. So ein Abschied ist ein Trauerspiel, das ist mir ja auch klar. Doch wir sind nun mal alle dran, scheiße, aber wahr. Also lebt die Zeit, die ihr noch habt, ich gönne sie euch ein. Wischt die Tränen weg und tut mir den Gefallen. Haut mir kein Stein, schlagt mir kein Kreuz.
Das Leben bewusst leben, den Abschied bewusst gestalten, vielleicht auch etwas unkonventionell, darüber diskutieren wir heute. Bewusst leben, unser Umgang mit der Vergänglichkeit, ist unser Thema der heutigen Lebenszeit. Das Leben fordert uns angesichts seiner Vergänglichkeit zum Handeln heraus. Wir müssen immer wieder neue Anfänge wagen, Endpunkte setzen, Abschiede nehmen. Der französische Philosoph Michel de Montaigne war der Meinung, man müsse sich bei Zeiten auf den Tod gefasst machen. Berauben wir ihn seiner Unheimlichkeit, pflegen wir Umgang mit ihm, gewöhnen wir uns an ihn, bedenken wir nichts so oft wie ihn. Mildert das womöglich den Schrecken des Todes? Und wie verändert sich im Laufe unseres Lebens unsere Sicht auf diesen allerletzten Abschied? Wie steht es mit Ihrem eigenen Umgang mit der Vergänglichkeit? Welche Ängste, welche Überzeugung oder welchen Trost haben Sie diesbezüglich? Und wie prägt es Ihr Leben? Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, oder senden Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am Telefon begrüße ich jetzt Stefan Franke aus Krefeld. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Franke, Sie nähern sich dem Thema aus kabarettistischer Sicht.
Ja, genau.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, vor mehr als 20 Jahren suchte ich ein Kabarettthema, was noch nicht so abgegriffen ist, und kam dann auf die Idee, was mit Tod zu machen. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das funktionieren wird. Ist ja scheinbar ein unvereinbarer Gegensatz, Humor und Tod. Und dann habe ich das erste Programm gemacht, wurde unerwarteterweise dann häufig von Bestattern, Hospizvereinen eingeladen und Kirchen, also nicht nur auf Kleinkunstbühnen. Ja, und das funktionierte so gut, dass ich jetzt schon mehrere Programme nur zu diesem Thema auf Lager habe und damit durch den ganzen deutschsprachigen Raum toure. Und also meine Erfahrung ist, dass Menschen, dass das sehr befreiend wirken kann auf viele Menschen, dass man dieses Thema nicht nur immer mit einer gewissen Schwere sich dem annähert. für mich ist der Reiz eben damit, da an dem Thema mit einem Tabu zu arbeiten, aber das so zu bearbeiten, dass ich Menschen nicht verletze, dass ich also keine platte Comedy mache, sondern mich ja behutsam dem Thema nähere und dass man trotzdem lachen kann. Ja.
Gibt es da irgendwo Grenzen, wo Sie sagen, bis dahin und nicht weiter?
Ja, natürlich. Also zum Beispiel das Thema Kinder und Tod, das würde ich nie anfassen, weil es ist einfach, da finde ich, es gibt nur tragische Aspekte. Ansonsten grundsätzlich würde ich nichts ausschließen. Es kommt immer darauf an, wie man dann eine Kabarettnummer gestaltet, ob man die jetzt mit Brachialhumor oder wirklich etwas sensibel anfasst.
Was bekommen Sie so für Rückmeldungen aus dem Publikum?
Die sind durch die Bank gut, weil viele Leute sagen, ich bin jetzt heute mal hier hingekommen zu der Veranstaltung, konnte mir gar nichts vorstellen, weil eben das ist ja komisch, jetzt Tod und Lachen. Und nachher muss ich sagen, ja, das hat funktioniert. Und eine Dame, eine ältere Dame, über 70, kam mal nach der Vorstellung zu mir und sagte, ja, sie wollte mir danken, weil vor einem halben Jahr sei ihr Mann gestorben und sie hätte sich lange überlegt, ob sie überhaupt da hinkommen sollte zu meinem Programm und sie sei jetzt froh, weil seitdem hätte sie zum ersten Mal wieder lachen können.
Wow, das ist eine schöne Rückmeldung.
Das ist ein tolles Kompliment, ja.
Bleiben Sie noch etwas in der Leitung, Herr Franke. Ich gebe das mal in die Runde. Frau Schmidt, Tod und Lachen, kann das zusammengehen? Vielleicht aus philosophischer Sicht?
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz wunderbare Kombination, obwohl man ja Philosophen selten jetzt auch als lachende und humorvolle Personen vielleicht so erwartet. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch eine Menge Möglichkeiten, gerade wenn man Humor, und das gibt ja zum Beispiel in der Romantik, gibt es auch relativ viel über den Witz, wo es darum geht, sozusagen zwei Gedanken zusammenzubringen und in dieser witzigen Art und Weise zu entladen. Also es ist halt so eine Art von Spannung, die da entsteht, von etwas, was sich eigentlich nicht übereinbringen lässt und dann aber in diesem Witz oder in dem Lachen darüber dann tatsächlich das entsteht, was Herr Franke gerade auch beschrieben hat, dieses Befreiende, was aber trotzdem was Tröstliches behält. Und ich glaube, wenn man diesen Weg für sich einübt, ich glaube, das kann auch mal schief gehen und das kann auch mal nicht funktionieren, aber es ist trotzdem etwas, wo ich glaube, dass wir uns auch so als gemeinsam Leidende an dieser Tatsache des Sterbenmüssens dann auch wieder ein Stück weit aufrichten können, ohne dass wir darauf angewiesen sind, eine Lösung oder ein Ergebnis oder eine Erklärung zu finden.
Herr Grieser, geht das für Sie zusammen, der Tod und das Lachen?
Also mein erster Einfall war, ich war kürzlich in Wien wieder mal und in Wien in der Kabarett- oder Chanson-Szene geht es immer um den Tod. Ne? Also der Qualtinger und so weiter, das ist ganz interessant, das ist eine kulturelle Differenz. Ne? In Wien ist der Tod ständig präsent in solchen Kulturproduktionen und man lacht auch drüber. Ne? Ich würde sagen, natürlich geht es zusammen, aber vielleicht nicht. Die Frage ist, was ist der zugrunde liegende Prozess vielleicht? Ne? Und ich will vielleicht die Frage, die ich vorher nicht ganz beantwortet hatte, wie zeigt sich das Thema eigentlich bei mir in der Praxis, nochmal aufgreifen. Ja. Also zu mir kommen die Leute in der Regel nicht, weil sie sagen, ich habe ein Problem mit dem Tod oder sowas, sondern sie haben vielleicht eher Probleme mit allem Möglichen, körperliche Symptome, vielleicht depressive Symptome, kommen nicht mehr weiter, stehen an, Eheprobleme und so weiter. Und dann nach einiger Zeit merkt man, da geht es vielleicht auch um das Thema der Vergänglichkeit, des Älterwerdens. Und da wird dieses Thema Tod vermieden, da hat man Angst davor. Und dann beginnt eigentlich der Prozess, den jeder von uns macht, auch der nicht in der Therapie deswegen muss. Aber die den Prozess nicht alleine gewissermaßen natürlich machen können, die kommen dann in eine Therapie, in dem viel Trauerarbeit vor allem nötig ist, ne? Weil eben die Dinge vergangen sind, weil man nicht mehr so jung ist, was alles nicht mehr möglich ist und so weiter. Und in diesem Prozess wird sozusagen die Lebensenergie auch wieder befreit und das führt zum Lachen auch. Ne? Also insofern ist, ich sag mal, in jeder Therapie zum Beispiel gehört zum Trauern auch wieder das Lachen. Das ist sozusagen, das eine ermöglicht das andere und das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Lebensenergien, die sehr oft in dieser Angst vor dem Tod sozusagen fixieren, weil man alle Energie braucht, um damit irgendwie umzugehen mit dieser Angst, führt das eigentlich zu einer Angst vor dem Leben schlussendlich, weil jede lebendige Bewegung führt mich im Grunde in Richtung Tod oder könnte gefährlich sein oder ich passe nicht genug auf, dass mir nichts passiert und so weiter. Und in diesem Prozess, wo sich die Dinge lösen, ja, da taucht wieder Heiterkeit auf und Lachen und Entspanntheit.
Ja, insofern ganz herzlichen Dank, Stefan Franke, dass Sie uns als Kabarettist das Lachen und den Tod näher gebracht haben im Zusammenhang. Und am Telefon begrüße ich jetzt Frau Weißkugel, die uns aus Schleswig-Holstein anruft. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Weißkugel, wie ist Ihr Umgang mit der Vergänglichkeit oder Ihre Erfahrung, Ihre ganz persönlichen auch?
Also ich bin jetzt 78 Jahre und da sollte das eigentlich kein Thema mehr sein, kein besonderes Thema oder normal. Aber ich habe sehr früh Kontakt mit dem Tod gehabt. Mein Mann starb, da war an Krebs, da waren wir 42. Und da hat das mich doch schon sehr beschäftigt. Vor allem, nachdem meine Tochter aus dem Haus ging, verfiel ich eine tiefe Depression, aber hatte das Glück, eine wunderbare Therapie zu haben. Und dann vor allen Dingen, was mir sehr, sehr geholfen hat, bei der Trauerfeier für meinen Mann, hat unser Pastor, ich habe mich zum Ausdruck gebracht, dass ich eigentlich, naja gut, wie gesagt, normal evangelisch aufgewachsen, aber eigentlich habe ich ein bisschen Zweifel an dem Ganzen. Und dann hat er eine wunderbare Trauerfeier gehalten, so mit Petrus über das Wasser gehen und Vertrauen haben in die Zukunft. Und das hat mir also sehr, sehr geholfen. Und mein Glaube hat sich danach eigentlich immer mehr verstärkt. Und das ist bis heute so. Ich habe natürlich inzwischen andere Todesfälle miterlebt. Und mein zweiter Partner ist dann auch 20 Jahre später gestorben, auch im gleichen Alter so ungefähr. Aber das ist jetzt kein Thema, Tod mehr. Und es war auch für mich also wichtig, oder ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, wie man stirbt auch. Oder meine Mutter, die starb auch relativ alt, mit 84, und das war für sie in Ordnung, dass sie starb. Und als wir dann zusammensaßen, nachher die ganze Verwandtschaft und so weiter, da war das eigentlich ein fröhliches Beisammensein. Also keiner, natürlich Trauer und wie schade und so weiter. Und aber das war sehr, sehr harmonisch dann auch, weil wir wussten, es war für sie in Ordnung.
Das versöhnt einen dann wieder mit dem endlichen Leben?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Weißkugel, für diese Impulse, die Sie uns gegeben haben. Und das gebe ich auch gerne in die Runde. Wir haben jetzt gehört, Therapie kann helfen, der Glaube kann helfen beim Umgang mit Vergänglichkeit, aber vielleicht auch bestimmte Rituale, bestimmte Trauerfeiern. Herr Roth, erleben Sie das auch als Bestatter, auch bei der Sterbebegleitung?
Ja, also ich denke, wenn man erstmal an den Punkt kommt, dass man begreifen kann, dass das real ist, dass man sich damit befassen muss, das löst ganz viel bei uns, dann kommt man halt zu diesem Punkt, dass man anfängt, sich damit zu befassen und dann vielleicht auch äußern kann, was man denn gerne machen würde in dieser Situation. Was diese Situation ein bisschen heller oder schöner macht. Und wir leben ja nun mit der Vorstellung, dass alles, was beim Bestatter geschieht oder was mit Tod zu tun hat, so unglaublich traurig ist. Und ich mache eigentlich eher die Erfahrung, dass aus diesem Moment ich halt auch wieder feststellen kann, was gut ist, was schön ist. Aber wir sprachen gerade mit Herrn Frank über das Thema Kinder und Tod. Das ist natürlich auch sehr heftig, der Sinn wird stark in Frage gestellt oder so etwas. Aber gerade in diesem Bereich erlebe ich ganz viel, dass das Sinn macht. Alles das, was vorher war, dass man sich wieder mit dem Schönen, mit dem Guten befasst und dass man das dann vielleicht auch, so wie die Dame das gerade sagte, dann mit in eine Trauerfeier oder in diese Gemeinschaft, die da entsteht, mit hineinbringen kann. Und wenn ich dann halt Rituale finde, anderen erzähle, warum ich jemanden lieb habe, was einfach schön war, wenn ich halt den Zusammenhang zu dem Leben herstelle, dann kann ich auch halt ganz viel Schönes und Tolles, wie die Lieder, die wir gerade gehört haben oder Ähnliches machen, wo es dann wieder um Liebe, Zuversicht, Genuss, Gemeinschaft, alles das geht. Und wo ich dann natürlich gerade auch aus der Situation heraus so einen Bezugspunkt einfach habe, die mir diesen Abstand oder diese Besonderheit zwischen Traurigen und Schlechtem und Schönen und Glücklichen einfach wieder zeigt, dass ich auch das wieder genießen kann.
Geht denn dieses Genießen immer? Verliert der Tod seinen Schrecken, wenn ich mich ihm stelle, wenn ich mich frühzeitig damit beschäftige?
Nein, in der Situation, das ist erstmal, ich muss auch diesen Schmerz erfahren, dass das nicht schön ist, dass das nicht gut ist. Niemand möchte, dass eine Person, die er lieb hat, stirbt. Ich mag mich nicht darüber groß befassen, dass meine Kinder sterben könnten. Aber ich habe schon das große Zutrauen, wenn das dann passiert, und das liegt nicht in unserer Hand, keiner, wie er hier sitzt, hat das Versprechen, auch nur den nächsten Tag zu erleben, wenn das so ist, dass ich ein ganz großes Zutrauen habe, dass ich mich damit befassen kann, dass ich damit klarkomme oder dass ich Hilfe annehmen kann, dass da Gemeinschaft und alles das ist. Und an der Situation, wie es ist, da kann man halt nichts dran machen, oder dass das geschehen ist, aber man kann die Situation versuchen zu verbessern, nicht?
Obwohl, ja, wie gesagt, unser Leben oft ganz oft darauf ausgerichtet ist, das Leben zu verlängern. Es gibt viele Maßnahmen, lebensverlängernde Maßnahmen. Es gibt die Schönheit, will man sich erhalten. Also die ganze Industrie, das ganz viel, was man mitbekommt, versucht ja gerade, diesen Tod ein bisschen zu negieren, dass wir ihn, als wenn wir ihn vielleicht doch noch irgendwie aus dem Leben rausdrängen könnten. Ist das auch etwas, was es schwierig macht? Ich weiß nicht, Frau Schmidt, wie erleben Sie das? Ist das so, ja, dieser Widerspruch, dem wir ausgesetzt sind?
Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir diesen Widerspruch auch nicht so richtig ausgeräumt bekommen. Also ich finde sehr schön, was Herr Roth auch gerade sagte. Das ist auch ein Gespräch, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Da war ich Anfang 20, habe mit einer sehr viel älteren Freundin damals das erste Mal wirklich ausgiebig über Tod und Sterben gesprochen. Und da sagte sie, dass sie sich manchmal versucht, so das Schlimmste vorzustellen, was sie verlieren könnte. Und das wären in dem Fall eben auch ihre Kinder gewesen. Und sie sagte, und ich erwarte von mir, jemand zu sein, der damit weiterleben kann. Und mit diesem Gedanken, also diese Frage, kann ich mich eigentlich dazu entschließen, kann ich mich entscheiden, jemand zu sein, der ich vielleicht im Moment noch nicht bin, damit habe ich auch eine ganze Weile mich sozusagen persönlich, aber eben auch philosophisch beschäftigt. Und das ist jetzt wieder aufgetaucht in der Arbeit an dem Buch. Und es gibt aber eben trotz allem immer diese beiden Positionen, selbst wenn ich mich dafür entscheide, dann doch festzustellen, gerade wenn ich versuche, mal so in der Tradition zu forschen, dann gibt es zum Beispiel bei Epikur schon die Überzeugung, dass wir uns eben keine Gedanken über den Tod machen sollten, weil er so lange nicht anwesend ist, wie wir am Leben sind. Also dass sich sozusagen die beiden Phänomene ausschließen und wir ohnehin eigentlich verzweifeln müssen, wenn wir uns am Tod abarbeiten und darin irgendwelche gedanklichen Erkenntnisse suchen. Auf der anderen Seite gibt es das, was Sie vorhin mit Michel de Montaigne schon beschrieben haben, also diesen Wunsch, sich an etwas zu gewöhnen, was aber letztlich eigentlich unverfügbar und unerklärbar und vielleicht auch sprachlich gar nicht fassbar bleibt. Und die Frage, wie wir das zusammentun können in dieser Überlegung, wie will ich das eigentlich in mein Leben integrieren, auch wenn ich das nicht so richtig zu Ende aufgelöst oder vollbracht bekommen kann, das ist, glaube ich, etwas, was so einen großen Widerspruch aufmacht zu dem, was wir heute so in der Höchstleistungsgesellschaft, in der wir irgendwie alles in den Blick, in den Griff oder unter Kontrolle bringen wollen, wo wir da nochmal so ganz anders gefordert sind.
Ja, diese Unverfügbarkeit ist ja eine echte Herausforderung und wir haben diesen Moment nicht unter Kontrolle. Jetzt ist es natürlich auch die Frage, wie sieht der Umgang mit dem Sterben aus? Ich weiß nicht, sieht man das in der Schweiz entspannter, Herr Grieser, da wo vielleicht auch Sterbehilfe nicht so kontrovers diskutiert wird wie hier?
Ich würde gerne noch zwei Punkte kurz vorher ansprechen, nämlich das von den Ritualen und das von den Kindern. Also zu den Ritualen wollte ich nur ganz kurz sagen, es geht ja darum, eine Denkmöglichkeit zu haben, eine Vorstellungsmöglichkeit. Und das Ritual muss dann für mich auch passen. Ne? Also das kann, wenn ich einen christlichen Glauben habe und in der kirchlichen Gemeinschaft mich bewege und die Metaphern stimmen für mich und die Theorie dahinter und mein Erleben dazu. Ne, es muss mich, ich sag mal, wie innerlich ergreifen. Ich muss das erleben, dann kann das so einen, wie soll man sagen, ein Aspekt von Transzendenz ermöglichen, dass ich eine Vorstellung habe, was kommt danach oder so etwas. Ne. Zu den Kindern wollte ich einfach noch anmerken, die Dame vorher sagte, Mitte 40 hat sie die Begegnung mit dem Tod gehabt, als der Mann starb. Ich finde es einfach interessant, man übersieht, dass man dauernd dem Tod begegnet und insbesondere auch Kinder. Kinder erforschen Todes und so weiter. Und das wird von den Erwachsenen gern mal übersehen, weil es den Erwachsenen mehr Angst macht als den Kindern. Das hat man auch sozialpsychologisch gut untersucht. Ne? Die Kinder sind eigentlich unbefangener, die Erwachsenen, die haben Angst. Und die Neugier der Kinder dem Tod gegenüber wird gewissermaßen problematisiert. Und noch zum Thema Kinder einfach. Natürlich möchte man nicht denken, dass das Kind stirbt. Wenn man sich aber damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn ein Kind stirbt, dann beobachtet man das, oder ein junger Mensch stirbt, dann beobachtet man, dass so etwas passiert wie eine Beschleunigung des Lebenszyklus. Ne? Dieser junge Mensch oder das Kind muss sozusagen ganz schnell sich nach vorne entwickeln auf eine Art und Weise, um sich lösen zu können, ne? Um diese Welt hinter sich zurücklassen zu können. Und drum ist es eigentlich interessant, auch hinzugucken, wie ist das bei Kindern mit dem Tod und mit dem Sterben und bei Kindern mit tödlicher Erkrankung. Das wollte ich einfach noch kurz einwerfen.
Gibt es da eine Unterstützung oder gibt es da Möglichkeiten oder Modelle, wo man auch ganz bewusst für diese Kinder dann da ist?
Ja, also ich würde sagen, diese bei Herrn Roth, der Kindergarten auf dem
Friedhof,
Gelände,
genau.
Das ist eine fantastische Sache, denke ich. Ne? Da wird denen nichts aufgenötigt, aber es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, da gibt es das Thema und auch für Kinder. Es gibt natürlich Programme für schwerkranke Kinder mit tödlicher Diagnose, die gibt es natürlich in Kinderkliniken. Je nachdem sind die mehr oder weniger ausgebaut. Ich glaube, überall könnte man die viel besser ausbauen. Da fällt natürlich sehr viel Bereitschaft, sich einfach schon auch prospektiv aus der Perspektive des gesunden, erwachsenen Menschen damit beschäftigen zu wollen. Weil in der Regel, wenn man nicht gerade fachlich damit zu tun hat, sieht man auch diese Kinder nicht. Ne? Die sind so auch nicht auf der Straße und begegnen uns nicht. Und vielleicht zu diesem unterschiedlichen Umgang, in der Schweiz ist natürlich das sehr viel weniger tabuisiert, die Beschäftigung mit Sterbehilfe und so weiter, als in Deutschland aus historischen Gründen. Es wird aber gar nicht so häufig gebraucht, wie man vielleicht aus deutscher Sicht meint, sondern das Interessante ist im Grunde, dass die Tatsache, dass ich die Option habe, ich könnte selber aktiv gewissermaßen am Ende mein Leiden steuern oder mein Leben beenden, das ist für viele Menschen sehr entängstigend, weil die haben das Gefühl, ich bin da nicht passiv ausgeliefert. Da kann man weiter diskutieren, ist das auch Ausdruck unserer Zeit und Kultur, dass die Menschen nicht mehr passiv ausgeliefert sein wollen, sondern alles aktiv machen müssen und bestimmen bis hin zum Tod und Umgang mit Leiden. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, warum das als hilfreich erlebt werden kann. Nicht, weil sehr viele Menschen sich dann mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation selber töten würden, sondern weil sie weniger Angst haben, weil sie wissen, ich könnte das. Ne?
Allein das Bewusstsein, da möglicherweise selber noch handlungsfähig zu sein.
Genau, es gibt das auch, der Schriftsteller Wolfgang Herndorf zum Beispiel, ne, der hatte so einen Hirntumor, wurde total produktiv und erfolgreich. Was für ihn wichtig war die Pistole zu haben, dass er wusste, im letzten Moment kann ich bestimmen, jetzt ist das Leben fertig und ich dämmere nicht irgendwo vor mich hin.
Ja, und da würde ich ganz kurz gerne noch einhaken, weil da sind wir ja eigentlich bei einem schönen Begriff, auch der vielleicht diese verschiedenen Dinge auch so ein bisschen miteinander verbindet, dass wir da eigentlich so den Wunsch nach einer selbstbestimmten Möglichkeit haben wollen. Wie möchten wir unser Ende aussehen lassen? Welche Vorstellung haben wir davon? Welche Idee von einem eigenverantwortlichen Handeln haben wir eben aber auch schon mitten im Leben, also auch in den kleineren und noch nicht so dramatisch notwendigen Situationen. Und das finde ich eben sehr schön, wenn man sich überlegt, dass man auch, bevor es eben zu einer unglaublich extremen Situation, dass man jetzt mit dem Tod des eigenen Kindes konfrontiert ist, sich schon in sehr viel kleineren und alltäglicheren Situationen auffragt, welche Rituale, welche Zeremonien, welche Endpunkte bin ich da eigentlich bereit, auch mal so ganz gesondert und für sich in den Blick zu nehmen.
Ja, und wenn ich das vielleicht noch erweitern darf, und wenn ich dann halt noch das Glück habe, dass ich da auch mit meiner Familie drüber sprechen kann und die halt mit hineinnehmen kann, wir erleben halt sehr viel, dass Menschen nicht darüber sprechen, dann ist das halt wunderbar, gerade auch in der Perspektive für diejenigen in der Generation, die vielleicht überbleiben, dass sie sehen, dass das halt auch ganz viel wieder mit ihnen zu tun hat. Also dass da so ein gewisser Fluss dann auch wieder entsteht.
Und da sprechen wir gleich nach den Nachrichten weiter darüber. Ganz herzlichen Dank. Sie können sich weiterhin melden unter 0800 44 64 44 64. Und ganz herzlichen Dank auch Herr Grieser, dass Sie teilgenommen haben aus Zürich. Sie müssen haben gleich wieder einen Termin, dass Sie dabei waren und uns erzählt haben über den Tod und das Leben.
Dass alles so vergänglich ist, auch wenn es überschwänglich ist und scheinbar für die Ewigkeit gemacht und gilt für alle Zeit, dass das dann doch wie nebenbei verpufft, entfernt aus der Kartei, ein Leben wie ein Paukenschlag vergehen muss an einem Tag. Und in der letzten Stunde dann nichts dir die Zeit anhalten kann, auch keiner hat Gevatter tot wohl jemals mit Erfolg gedroht. Und doch, wenn ich so Bilder sehe aus schöner Zeit, dann tut es weh, dass sich nichts rübernehmen lässt in diese Welt des Hier und Jetzt, dass die oft herrlich warme Zeit verlorener Vergangenheit nicht mehr präsent ist wie zuvor, da steh ich nun, ich armer Tor. Und würd mich gern an Weisheitslehren berauschen oder gar verzehren, ich hab so gern gelebt und nun macht es mir Angst, mich auszuruhen. Dass alles schön endlich ist und oft nur das, was schändlich ist, dir mahnend im Gedächtnis bleibt, stets wiederkehrt und Unfug treibt. Und dass das Glück so flüchtig ist, doch das, wonach man süchtig ist, und an das Schreckliche gemahnt, im Rat des Werdens fest verzahnt.
Die Vergänglichkeit beschäftigt nicht nur Konstantin Wecker, auch uns noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und folgenden Gästen. Das sind Dr. Ina Schmidt aus Hamburg, heute zugeschaltet aus Zürich. Sie ist Philosophin und Autorin des Buches über die Vergänglichkeit, eine Philosophie des Abschieds. Und bei mir im Studio ist David Roth, Trauerbegleiter und Bestattungsunternehmer aus Bergisch Gladbach. Seneca hat einmal gesagt, es ist doch reichlich spät, erst dann mit dem Leben zu beginnen, wenn man es schon bald beenden muss. Und wie unvernünftig ist es, seine Sterblichkeit so weit zu vergessen, dass man gute Vorsätze auf das 50. und 60. Lebensjahr verschiebt und erst in einem Alter zu leben beginnen will, das nur wenige erreichen. Ja, deswegen wollen wir ja vorher diskutieren darüber zum Thema Bewusstleben, unser Umgang mit der Vergänglichkeit. Rufen Sie uns gerne weiterhin an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am Telefon begrüße ich jetzt Margret Gebauer aus der Eifel, ruft sie uns an mit 85 Jahren. Schönen guten Morgen, Frau Gebauer.
Ich grüße Sie in der Runde. Ja, schön, dass ich mit Ihnen reden darf. Ich habe gerade vorhin das Lied gesungen, wenn nach der Erde Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Und die Hoffnung hat mich begleitet, eigentlich ein Leben lang. Ich habe meinen Großvater, ich komme aus Masuren und habe dort den ersten Tod erlebt mit meinem Großvater, den ich sehr liebte. Der war im Wohnzimmer bei uns aufgebahrt. Und dann geht es weiter mit dem Tod, den ich immer erlebt habe auf der Flucht, 45, dann in Mecklenburg eingeholt und dann sterben sehen Menschen. Und wissen Sie, wenn ich nicht diesen Glauben gehabt hätte, diesen festen Glauben, dass nach dem Tod das Schönste noch kommt. Und jetzt habe ich im letzten Monaten den Tod dreimal vor Augen gehabt, beim ersten Mal mit Herzinfarkt, da war ich umgekippt und war weg. Und als sie mich wieder zurückholten, der Notdienst, habe ich gesagt, lieber Gott, so zu sterben wäre schön. Einfach umkippen und weg sein. Aber das Allerschönste ist die Hoffnung, dass das Schönste noch kommt. Das hat mein Großvater immer gesagt. Ich sage es auch heute meinen Kindern und Enkelkindern. Denkt dran, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Und jeder kann sich freiwillig dahin begeben. Es wird keiner gezwungen.
Das heißt, der Glaube trägt Sie durch Ihr Leben.
Ja. Ja, der Glaube trägt mich. Und wissen Sie, nicht nur an sich denken, sondern auch an andere denken. Ich habe wirklich ein schweres Leben gehabt, weil Mutter war nach fünften Kind ganz schwer krank und dann war ich Mutter. Und das war alles nach dem Krieg. Und wissen Sie, ich weiß, wie das Leben ist, aber es gibt schöne Seiten. Und Gott hat eine herrliche Natur geschaffen. Und wir Menschen haben ringsherum Kriege und es wird alles kaputt gemacht. Wissen Sie, das rührt mich so zu Tränen. Und ich bete jeden Tag, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Denn das scheint alles darauf hinzulaufen, wie es jetzt auf der Welt ausschaut.
Frau Gebauer.
Überall die Kriege, die Christenverfolgung.
Ja. Ja? Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns gesagt haben, was Sie stärkt, Ihr Glauben offensichtlich und Ihre Erfahrungen mit dem Tod, die Sie ja auch schon gemacht haben, indem Ihr Großvater gestorben ist, Sie auf der Flucht viel erlebt haben. Das, was vielleicht auch viele andere Hörerinnen und Hörer kennen und das vielleicht auch so ein Anlass sein könnte, zu gucken, was trägt einen bei diesem Gedanken an die Vergänglichkeit? Einmal die Religion, es gibt Spiritualität, andere glauben an mehrere Leben. Ich weiß nicht, Frau Schmidt, wie sehen Sie das? Ist das etwas, wo Sie auch in Ihren Forschungen, in Ihren philosophischen Betrachtungen darauf gestoßen sind, wenn wir dieses Bild haben, dann lebt es sich leichter mit der Vergänglichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist vielleicht auch tatsächlich das, was dann häufig in der Diskussion zwischen Religion und Philosophie immer eine Rolle spielt, wenn es denn um die Vergänglichkeit geht. Das ist natürlich eine Erleichterung und auch eine so eine Art vertrauensvollen Halt gibt, wenn ich so sicher sein kann, dass es etwas gibt, was über mich hinaus wirksam ist und vielleicht auch für mich sorgt, vielleicht sogar, wie Frau Gebauer es gerade sagte, etwas für mich bereithält, was noch so viel schöner ist und für mich vielleicht unvorstellbar in dem, wie mein Leiden mich möglicherweise im Moment beschäftigt. Allerdings ist das natürlich nichts, wofür wir uns entscheiden können. Und das ist, glaube ich, genau dann wieder die Problematik, dass ich selbst, wenn ich eine Sehnsucht an der Stelle habe, nicht sagen kann, ich möchte das ab morgen alles anders machen und dann wird sich der Glaube mit irgendeiner Technik oder einem Instrument dann schon einstellen lassen. Aber es gibt, ich bin mal über eine schöne Frage von Max Frisch gestoßen und da kommt der zweite Begriff, den auch Frau Gebauer gerade sehr schön genannt hat, die Hoffnung ins Spiel. Und sich zu fragen, weiß ich eigentlich, was ich hoffe, selbst wenn ich nicht glauben kann, ist auch schon, denke ich, ein guter erster Schritt, sich zu fragen, gibt es etwas, worauf ich aus gutem Grund aufbauen kann, was für mich in der Zukunft tragfähig sein kann, was für mich eine Hoffnung bedeutet, auch wenn es im Moment vielleicht schwer ist oder eine Hoffnungslosigkeit sich eben auch ausbreiten kann.
Mal sehen, ob unsere nächste Hörerin, Daniela Schuler aus Kassel, die ich jetzt am Telefon begrüße, dazu etwas sagen kann zum Thema Hoffnung angesichts der Vergänglichkeit. Schönen guten Morgen, Frau Schuler.
Schönen guten Morgen auch in die gesamte Runde. Ich finde das Thema unglaublich spannend, weil, das hatte ich in meiner Mail geschrieben, also ich beschäftige mich schon ganz lange mit diesem Thema notgedrungen und von heute auf morgen. Hoffnung, ja, bei mir ist die Hoffnung oder dieser Glaube an das Weiterleben wirklich über Nacht entstanden. Also ich bin eine zweifelnde Katholikin, also durchaus in einem Glauben großgezogen worden und habe aber das, ja, habe also schon, konnte damit nicht so viel anfangen. Und in der, mein Mann ist an Krebs erkrankt und ich habe ihn zu Hause gepflegt und habe ihn auch trotz der beiden kleinen Kinder, haben wir das hier alles zu Hause geschafft und er ist dann auch hier zu Hause gestorben und ich habe in dieser Nacht des Todes, seines Todes, habe das als eine unglaublich tiefe Erfahrung erlebt. Also es war vergleichbar mit der Nacht der Geburt meines Sohnes. Und es war so ein Übergang in eine andere Welt. Und daraus, ja, habe ich Hoffnung gewonnen oder auch einen tiefen Glauben. Es ist, es ist manchmal schwierig zu erklären. Aber wenn vielleicht wirklich nichts anderes mehr wichtig ist oder mehr da ist, als nur noch... Es ist schwer zu erklären.
Das glaube ich. Das ist ja vielleicht gerade das Unerklärliche, macht es ja auch so schwierig. Ja. Aber vielleicht fühlt man ja trotzdem, dass sich dadurch vielleicht ein Umgang mit etwas, was sehr schwer ist, vielleicht dann doch ergibt. Und Sie haben das verglichen auch mit der Geburt Ihrer Kinder. Es bricht etwas ins Leben herein, was in dem Fall, denke ich, sicher zur Unzeit beim Tod Ihres Mannes, womit Sie ja auch ganz plötzlich mit einem Abschied konfrontiert sind.
Ja, aber ich meinte tatsächlich auch sein Gehen aus der Welt. Das war auch, also das war so ergreifend, und er selbst konnte dann zunehmend weniger sprechen in dieser Nacht, aber irgendwann hat er noch gesagt, er will fliegen. Und ich habe das irgendwie so, es war so. Deswegen auch mein Glaube, dass da etwas weiterlebt. Also er ließ seine Hülle zurück und er ist geflogen. Also es war nicht das Ende. Er war durchaus noch präsent und nicht mehr in seinem Körper, aber er war irgendwie da. Und das gibt mir Hoffnung. Also dieses Erleben, dieses ihn da auch begleiten zu dürfen. Also es war nicht so, wie es in so Filmen immer geschrieben wird. Man stürzt sich dann über den sterbenden Körper oder was auch immer. Also es war ganz anders. Ich saß da neben ihm und habe ihn begleitet. Ich war da und er hat das deswegen, ich verstehe schon die Angst, sagt bei Ihnen jemand, also wenn man nachts gefragt wird, hat man bestimmt Angst vor dem Tod, das glaube ich auch. Also dieser Vorgang an sich, der macht einem schon Angst, oder das Sterben selber, aber dann, das ist nicht zu Ende. Also das glaube ich einfach, weil ich es glaube, gesehen zu haben. So.
Also ich glaube, das, was Sie da gerade beschreiben, das ist eigentlich auch so heftig und schwierig, die Situation, die Sie ja auch beschrieben haben. Wie weniger ideal kann das sein, alleine mit zwei kleinen Kindern mit so einer Krankheit ausgesetzt? Aber wie wichtig diese Erfahrung vielleicht auch ist, damit wir halt wieder wissen, was Leben auch ist. Was reale Vorgänge sind in unserem Leben, genauso wie die Geburt, die wir erleben, halt auch bei diesem Tod dabei sein zu können, das auszuhalten und das Besondere zu erleben. Und das, also ich finde, Sie beschreiben das richtig gut, auch natürlich diese Unsicherheit, wie man das ausdrücken kann. In diesem Spannungsfeld leben wir eigentlich jeden Tag, weil man natürlich immer alles nur richtig machen und den besten Weg und Ähnliches finden muss. Und wo wir eigentlich jeden Tag mit Menschen, die zu uns kommen, dieses Unvertraute ja immer noch ein bisschen mehr versuchen wollen zu fassen, bis man damit umgehen kann. Und bis man dann natürlich auch diese ganze Bandbreite sieht, dass es auch in diesen Prozessen Momente gibt, die schön, die gut sind, die man nicht missen mag und die einfach zu dieser menschlichen Erfahrung dazugehören. Also ich finde, Sie beschreiben das sehr schön und sehr gut.
Ja, danke.
Frau Schuler, das... Hat sie dann auch so ihr Leben selber auch wieder verändert, abgesehen von der Trauer natürlich, die sie sich ja auch begleitet hat, hat das den Blick auf ihr Leben verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also eben diese Angst oder dieses, ich bin eben so groß geworden, am besten überhaupt nicht drüber reden und also über Tod und Sterben schon mal auch gar nicht. Und das, also einfach so damit konfrontiert worden zu sein, ohne jegliche, da kann man nicht vor, oder ich war zumindest überhaupt nicht vorbereitet. Und das hat mich so, es ist wirklich geworden. Also etwas, was ja vorher gar nicht sein durfte, war plötzlich, es war einfach da. Das konnte ich ja nicht wegdiskutieren was ich auch immer. Und jetzt weiß ich weiß es einfach jetzt. Also ich habe das gesehen und ich habe auch ein Jahr später starb mein Vater und das sind auch meine Schwiegereltern. Also ich habe diese Angst verloren oder diese Berührungsängste. Und für mich selber habe ich jetzt, ich habe nicht mehr diese Angst. Also schon, was ich eben sagte, natürlich das Sterben, der Gedanke daran, oh, wie wird das sein, das schon. Aber der Tod selber, die Vergänglichkeit, also zu wissen, ich bin vergänglich, macht mir keine Angst mehr. Insofern hat sich mein Leben da schon verändert.
Ja, ganz herzlich.
Ja.
Danke, Frau Schuler. Ja, oder wollen Sie das noch ergänzen?
Na, eine Sache wollte ich noch sagen, weil jemand sagte, ob Tod und Lachen zusammenpassen oder Scherben und Lachen. Und das habe ich eben auch, also auch das habe ich erlebt, dass mein Mann tatsächlich und ich, wir konnten in dieser Nacht auch noch lachen. Also zum Schluss nicht mehr. Also es ist wie gesagt, aber am Anfang irgendwie, es war dann so, es war so skurril und wir waren alleine und also es ist seltsam, wenn man das zulassen kann, dass man sagt, das gehört dazu. Es ist einfach so. Wenn man gar nicht mehr, ich habe nicht mehr versucht zu überlegen, sondern ich habe nur noch gehandelt. Wir haben einfach nur noch geguckt, was ist als nächstes nötig oder wie geht es uns oder wie geht es ihm? Und dann gab es tatsächlich Momente, wo wir lachen mussten. Und ja, auch das ist ein gutes Erlebnis oder einfach ein gutes Wissen, dass es auch so sein kann. Und das, ja, das prägt mich schon bis heute. Und ich denke mal, das bleibt auch so.
Und das ist ein gutes und besonderes Erlebnis auch. Man kriegt wieder ein Gefühl für diese besonderen Momente im Leben.
Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Schuler, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Und jetzt begrüße ich Sabine Behlau aus Hamburg am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Behlau, welche Erfahrungen mit der Vergänglichkeit haben Sie?
Vielfältig. Also mir ist es ähnlich ergangen. Ich habe der hat ja sehr früh seinen Vater, glaube ich, verloren, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Mir ging es auf alle Fälle auch so. Im Alter von 12 Jahren starb mein Vater und dieser Moment hat eben das Leben vollständig verändert. Davon abgesehen, dass ich schon vorher mehr oder weniger indirekt, ich glaube auch ein bisschen mit der Trauer meiner Familie zu tun hatte, weil 2 Tanten starben schon vorher und die Großeltern alle, also innerhalb meiner relativ jungen Jahre waren es eben sehr viele Trauerfälle in der Familie. Und natürlich sehr markant der Tod des Vaters und daraufhin aber eben auch die Beschäftigung mit dem Tod, ganz intensiv. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens und warum leben wir überhaupt, das hat mich sehr, sehr geprägt in den darauffolgenden Jahren. Aus philosophischer und religiöser Sicht und so weiter, warum das Ganze. Aber letztlich hat es eben auch meine Einstellung zum Leben verändert. Also mir geht es anders als den Hörerinnen. Ich bin überhaupt nicht religiös. Also ich glaube, Agnostiker nennt man Menschen wie mich. Also es kann sein, dass da was ist, aber das ist nicht so relevant. Also für mich ist es völlig Wurst, ob da was kommt. Mag sein, dass es so sein wird, aber wenn nicht, versuche ich den Sinn meines Lebens innerhalb meines Lebens zu finden. Aber das Schwierige im Umgang mit dem Tod ist für mich die Trauer um diejenigen, die gestorben sind. Das hat es also viel schwieriger gemacht. Mhm. Also mein eigener Tod, der belastet mich eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe meine Mutter im Sterben begleitet und ein Freund auch. Ich habe auch die andere Situation schon erlebt, dass ich mit dazu beitragen konnte, dass ein Mensch reanimiert wurde, der kurzzeitig tot war. Also irgendwie merke ich gerade, dass ich doch sehr viel damit zu tun hatte. Und die Trauer ist das Schwierigste. Mhm.
Ja, die Trauer, die uns ja immer wieder in verschiedenen Momenten begleitet. Frau Schmidt, ist es etwas, vielleicht kann man das mit reinziehen, den Sinn des Lebens kann vielleicht jemand für sich erschließen, aber der Umgang mit der Trauer ist etwas, was vielleicht nicht sofort sinnhaft ist, dieses erleben zu müssen?
Ja, ich glaube, also Herr Roth hat das ja vorhin auch schon gesagt, dass ich auch denke, dass diese Erfahrung mit dem Verlust, der Tod dann nun mal bedeutet, in welcher Form und Farbe er sich dann irgendwie uns auch eröffnet, dass man den nicht, also den Schmerz, der lässt sich einfach nicht streichen. Und den gilt es auch auf eine gewisse Weise zu ertragen oder ertragen zu lernen und auch nicht umzudeuten. Und das ist auch ein Versuch, glaube ich, diese Emotionen, die dann damit eine Rolle oder mit verbunden sind, selbst vielleicht zu thematisieren, ohne sie zu vermeiden oder sie zu verdrängen. Wir haben ja schon über die Angst vor dem Tod gesprochen. Und in der Trauerarbeit ist es natürlich sowas nochmal, wo eher so eine Art von Transformation vielleicht im allerbesten Sinn stattfinden kann. Also ich fand es unglaublich bewegend gerade und mutig auch zu hören, wirklich, wie sich so eine Form von neuer Gewissheit oder ein neues Wissen über das Sterben eines geliebten Menschen einfinden kann und wo dann natürlich auch die Trauer eine andere sein wird, wenn wir dann darauf zurückgreifen können. Aber ich glaube, tatsächlich erstmal zu sagen, es braucht Raum, es braucht Zeit und wir können uns auch nicht von jemand anderem diktieren lassen, wie diese Trauer auszusehen hat, das ist erstmal eine Einsicht und eine Erkenntnis, die wir für uns wirklich verinnerlichen lernen müssen.
Vielleicht, wenn ich da was dazu sagen darf, der Umgang mit dem Trauern, also als ich Als ich meinen Vater verlor, da war dieses Trauern ein ganz schwieriges Thema. Denn ich hatte eine Mutter, die mit Jahrgang 38 eben auch durch ihre Kindheit mit dem Tod, durch den Krieg und so weiter konfrontiert war. Das heißt, das ist eine Generation gewesen, zumindest ist das meine Erfahrung im Umfeld gewesen, die versucht hat, diesen Tod wegzudrängen, nicht sehen zu wollen, nichts damit zu tun haben zu wollen. Mhm. Also das wurde nicht zelebriert. Und es musste weitergehen. Also meine Mutter hat immer gerne zitiert aus Land des Lächelns, immer nur, jetzt komme ich nicht mal drauf, weil ich nervös bin. Aber ich habe durch diese Konfrontation im Laufe der Zeit gelernt zu trauern. Also mir wird meine Frau letztens irgendwann mal zu mir gesagt, sie beneidet mich darum, dass ich so intensiv trauern kann. Und das ist tatsächlich zwar lange, also meine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben, das dauert dann auch, dass ich traue, aber dann auch richtig ordentlich. Und dann ist auch gut.
Also es braucht seine Zeit und den Raum auch. Und es hat sich verändert, genau. Ganz offensichtlich, die Trauerarbeit. Ja, vielen Dank, Frau Behlau, für Ihre Erfahrungen, die Sie uns mitgeteilt haben.
Beziehungsweise ich finde, in all diesen Beispielen, die sehr schön sind, wie wir jetzt gehört haben, wo man ja eigentlich dann auch so ein kleines bisschen sieht, was kann der Tod uns eigentlich wirklich nehmen. Das ist eigentlich vielleicht auch der Ansatz in der Trauerbegleitung. Wir haben bei uns relativ viele Installationen bis hin zu immersiven Räumen, die wir mit Besuchern gehen. Und da kommen wir halt an einen Raum, der sehr dunkel ist, wo man den Boden nicht sieht, wo einem alles unvertraut ist, wie dieser Schmerz. Also viele, habe ich das Gefühl, sehen halt in ihrer Trauer eigentlich nur den Schmerz, vor dem sie ausweichen möchten, wo sie einfach nur das Fehlen bemerken, aber wo sie eigentlich nicht sehen, was alles schön war, was diese Beziehung gestiftet hat. Und wenn man dann an so Punkte kommt, wenn wir mit Menschen drüber sprechen, welche Musik spielen wir bei einer Trauerfeier, da höre ich so häufig, nee, das können wir alles nicht spielen, das ist so besonders für uns, dann müssen wir alle weinen, dass wir dann manchmal auch darüber sprechen, wann können wir überhaupt noch weinen? Wann hat wirklich etwas für uns noch eine Bedeutung und ist es nicht eher das, nach dem wir uns sehen? Genauso beim Essen, beim Kochen, bestimmte Orte, Menschen und Ähnliches zu erleben. Und wir versuchen eigentlich schon, auch in unserer Begleitung zu einem Punkt zu kommen, dass ich das halt wieder wertschätzen kann, dass ich da gerne hingehe, dass ich die Sachen, die die Mutter oder Oma gekocht hat, dass ich die wieder nachkochen kann und mich dann in einer gewissen Form zum Beispiel verbunden fühle. Oder dass ich wieder mich mit anderen einfach drüber austauschen kann und dann vielleicht auch wieder so ein gewisses Glänzen in den Augen bekomme, wenn ich drüber erzähle, was einfach so wunderschön mit dem war und was mich dann vielleicht auch manchmal durch gewisse Situationen oder so trägt.
Das sind die Bedeutung der Erinnerungen wahrscheinlich auch.
Der Erinnerung. Und viele haben ja diese Hoffnung, das geht vorbei, die Zeit halt alle Wunden, ich müsste loslassen. Ganz schwierig. Sondern ich muss halt lernen, gerade auch mit dieser Erinnerung und mit dieser Person, die ich da vermisse, wieder eine andere Beziehung aufzubauen, ihr einen anderen Platz im Leben zu geben, auch für mich wieder neue Wege zu finden. Und eigentlich alles, was ich gerade gehört habe, deutet für mich eigentlich darauf hin, dass das sehr schön gelingen kann.
Kann man das lernen, Frau Schmidt, durch diese Abschiede, die man im Laufe des Lebens ja immer wieder machen muss?
Ja, ich glaube, es hat wirklich am Anfang erstmal damit zu tun, sich überhaupt mal mit dieser Frage zu beschäftigen, was ich so lernen oder was ich glaube lernen zu können oder auch lernen zu wollen. Also ich habe auch gerade noch mal an ein Gespräch mit einer Frau gedacht, die ihren Mann auch relativ früh verloren hat, aber mit Ende 50 dann auch entschieden hat, sie möchte bestimmte Dinge fortsetzen und ist zum Beispiel an bestimmte Orte gefahren, die sie dann mit ihm nicht mehr besuchen konnte oder bestimmte Konzerthäuser hat sie dann auch so für sich ausgesucht, wo sie dann so bestimmte Dinge angefangen hat, aber eigentlich mit ihm zusammen und in diesem Gefühl, dass sie es ihm schuldig ist, im schönsten Sinne da eine Verbindung aufrechtzuerhalten, die aber eigentlich etwas ist, was sie von sich aus neu beginnt. Und das fand ich eben auch eine sehr schöne Vorstellung und passt gut zu dieser Idee, wie kann ich eigentlich eine Beziehung, die es so, wie sie war, nicht mehr gibt, weiterleben in Abwesenheit des anderen. Und da bin ich wirklich häufig sehr beeindruckt zu sehen, wie oft Menschen, wenn sie dann tatsächlich durch diesen Trauerprozess durchgehen, dazu in der Lage sind und eben mit dieser Dankbarkeit wirklich Neuanfänge auf den Weg bringen.
Ja, das nehme ich vielleicht einfach mal so als Schlusswort für diese Sendung. Vielen Dank, Ina Schmidt, Jürgen Grieser und David Roth und auch allen Hörerinnen und Hörern für ihre Gedanken, für ihre Inspiration und Erfahrung im Umgang mit der Vergänglichkeit. Abschließend vielleicht noch ein Zitat von Oliver Sacks, dem britischen Neurologen und Autor, der 2015 nach langer Krankheit an Krebs starb. Kurz vorher hat er noch ein Essay geschrieben mit dem Titel »Mein Leben«. Darin heißt es: »Ich habe geliebt und wurde geliebt. Ich habe viel bekommen und ein wenig zurückgegeben. Ich habe gelesen und ferne Länder bereist und gedacht und geschrieben. Vor allem aber war ich ein fühlendes Wesen, ein denkendes Tier auf diesem schönen Planeten. Und schon das allein war ein wunderbares Privileg und Abenteuer.« Damit geht die Lebenszeit für heute zu Ende, trotz aller Vergänglichkeit oder gerade aufgrund der Vergänglichkeit. Noch einen schönen Tag mitten im Leben wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.